Hallo, liebe Freunde!
Hallihallo, liebe Freunde des guten Trash!
Wir sind zurück mit einer neuen Folge.
Und mit einem ganz tollen Gast. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja.
Also, das ein herzliches Dankeschön an unsere liebe Belli,
die uns den
Kontakt hat geschaffen.
Ja!
Zum Jörg Dahlmann. Der ist vor 3 Jahren war er bei Promi BB. Dann letztes Jahr im Dschungelhaus der Stars.
Dschungelhaus der Stars. Yay!
Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Im Dschungelcamp war er und auch sehr, sehr weit gekommen. Und jetzt aktuell läuft er bei das grosse Promi-Büßen.
Und er ist so toll. Und irgendwie ist er die gute Seele.
Er merkt, wir haben schon lange geredet. Er ist die gute Seele, er ist der Papi, er ist das Ohr, das allen zulässt. Und ja, wir hoffen, ihr habt ganz, ganz viel Spass bei der Folge. Wir haben Jörg
versucht,
alles zu fragen, was man nur fragen kann.
Wir hätten auch noch eine Stunde mehr reden können, eigentlich wie immer. Aber ja, Zeit ist immer begrenzt.
Nein, ganz viel Spass. Lasst uns wissen, was ihr vielleicht noch von ihm gerne hättet gewusst. Wir können immer noch mal schnell schreiben und
nochmal nachfragen. Bitte.
Und tschüss, schönes Wochenende und bis bald.
Bis ganz bald.
Bye.
Bye, Bitches.
Fancy some tea? We spill gossip on Trash Tea Podcast.
Herzlich willkommen, Jörg.
Herzlich willkommen.
Ja, dankeschön.
Bei uns, bei Trash Tea aus der Schweiz.
Hey, wir freuen uns, so einen Ehrengast da zu haben. Wir haben schon so oft in unserem Podcast du warst ja in letzter Zeit sehr präsent und wir haben sehr viel über dich auch gesprochen und haben mit dir gelitten und gefeiert. Also wir waren immer offizielle Fans.
Alles klar, vielen Dank. Da freut mich aber. Sehr schön.
Ja, also meine Liebe zu dir hat ja im Dschungel angefangen. Muss ich mal so sagen, da warst du so der Underdog. Ich habe dich von Promi BB habe ich dich irgendwie komplett ausgeblendet. Dann beim Dschungel wuchs. Also meine Begeisterung zu dir ja wirklich von Folge zu Folge. Ich habe immer Nasti so auf WhatsApp geschrieben: Oh mein Gott, Jörg, der muss ja gewinnen. There's no other option.
Ja, vielen Dank.
Wie bist du zur Reality gekommen?
Das ist lustig, wenn ich erstmal dazu Bestellung nehmen darf, weil es gab Umfragen vom Dschungelcamp und da sind ja 12 Teilnehmer und da war ich auf Platz 12. Also wem traust du halt am ehesten den Sieg zu, war ich auf Platz 12 und habe mich dann wirklich so Stück für Stück vorgearbeitet und war ja auch dann sogar einige Tage lang hinter Lilly Becker, die am Ende ja gewonnen hat, war ich Zweiter in Telefonvotings, was mich sehr stolz gemacht hat. Und jetzt vom Promi-Büßen, an dem ich ja auch teilnehme, war ich auch auf Platz 12 bei Umfragen. Platz 10, Entschuldigung, sind nur 10 Teilnehmer, also am letzten Platz. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass ich jetzt zumindest nicht 10. geworden bin. Und ich kann auch sagen, ich bin nicht 9. geworden. Mehr verrate ich noch nicht.
Wir sind gespannt.
Wir sind sehr gespannt. In den letzten 2 Folgen haben wir nicht ganz so viel von dir gesehen wie vorher. Aber uns brennen so viele Fragen auf der Seele. Wir haben so viele Momente, wo wir denken, oh, was denkt denn der Jörg denn da? Was hat er, was geht da in dir vor? Weil, wie kommst du eigentlich zu diesem irren Haufen, sage ich mal?
Zu Reality TV. Ja, es ist so, dass ich als Sportreporter aufgehört habe vor 3-4 Jahren etwa. Und verbringe sehr viel Zeit in Mallorca. Ich habe mir gesagt, ich lebe jetzt mein Leben einfach. Ich mache nur noch die Dinge, die schön sind, also die für mich schön sind, die mir Spaß machen, wozu ich Bock habe. Und ich habe Golf so ein bisschen angefangen. Hier auf Mallorca sind da viele Golfplätze. Und treffe mich mit Freunden, nutze diese Zeit, um das so ein bisschen zu intensivieren. Meine Freundin ist zu mir gezogen aus München im letzten Jahr, was auch sehr schön ist. Und ich bin ein rundum glücklicher Mensch. Und ich habe mir dann irgendwann mal gedacht, ach Mensch, irgendwie, wie geil wäre das denn, im Dschungelcamp mit dabei zu sein? Weil ich habe das Format seit 2003 geguckt, seitdem Costa Cordalis gewonnen hat. Und dann hat mir jemand gesagt, du, ich kenne da einen Manager. Und den habe ich dann angerufen oder wir haben uns zusammengesetzt. Und der hat gesagt, ja, ich kann dich vertreten und dich mal vorschlagen. Jetzt war allerdings so, dann rief er an und sagte, ich habe eine gute, eine nicht so gute Nachricht. Die nicht so gute ist, dass du nicht beim Dschungelcamp dabei bist. Das hat noch nicht geklappt. Aber du bist dafür bei Big Brother dabei. Da habe ich gesagt, ja, ist ja auch toll. Ist ja eigentlich so, ich vergleiche das immer mit Fußball, Da ist Dschungelcamp für mich die Champions League und Big Brother ist für mich Europa League, also das zweitbeste Format oder was am meisten beobachtet wird. Und insofern war das ja auch toll, habe mich sehr gefreut, bin allerdings da damals sehr blauäugig reingegangen in das Format, habe jetzt ein bisschen dazugelernt, was Reality angeht. Und ja, wenn man einmal drin ist, da habe ich ja nicht so gut performt. Dann habe ich einen Managerwechsel gehabt und jetzt macht das Elena Torres aus Berlin. Die hat dann eben gesagt, ja, versuch mal mit Dschungelcamp und dann hat das damit tatsächlich geklappt. Und jetzt Promi-Büßen und ich hoffe, es geht weiter.
Aber wir hoffen es auf jeden Fall
total.
Auch.
Total. Aber
wir wollen mehr sehen.
Ja, wir wollen mehr sehen. Und vor allen Dingen, also wie fühlst du dich als, ich muss das ja mal sagen, du bist für mich ein Normalo. Normalo, der das Herz auf der Zunge hat, aber immer positiv. Du weißt ja, unsere Reality-Nasen sind immer so, der ICE, der volle Fahrt vorausgeht. Wie fühlt man sich, wenn man mit so vielen verrückten, bunten und facettenreichen Menschen irgendwie dann doch zusammen ist?
Ja, beim Promi-Büßen ist mir das besonders eben aufgefallen, weil da war ich ja tatsächlich der einzige Normalo und 9 Reality-Stars war dabei. Unterm Strich sind es ja alle Menschen. Und ich habe das auch festgestellt, gerade beim Promi-Büßen, was für mich eine tolle Erfahrung war, dass ich Menschen dahinter sehe und kennenlerne. Und ich habe wirklich tolle Menschen dort kennengelernt. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich an diesem Format teilnehmen durfte. Und egal, wie es jetzt andere sehen, für mich ist es erstmal schon ganz toll, für mich persönlich eine ganz, ganz tolle Geschichte, mit dabei gewesen zu sein und noch dabei zu sein. Das Finale wird ja noch ausgestrahlt.
Mhm. Hast du jemanden davor schon gekannt? Also außer Edith?
Ja, Edith habe ich gekannt, richtig, aus dem Dschungelcamp. Und dann habe ich auch Raffi gekannt, persönlich, weil er der Begleiter von Sam war in Australien. Ich bin ja dann so 3 oder 4 Tage vorm Finale ausgeschieden. Und dann war ich ja noch im Hotel Versace. Und dann haben wir uns da kennengelernt und auch schätzen gelernt im Australien. Aber sonst die anderen, die alle im Format sind, kannte ich persönlich nicht. Natürlich kannte ich einige von ihnen aus Sendungen. Serkan beispielsweise, war ich ein Fan von ihm, als er bei Kampf der Reality Stars war. Belly zum Beispiel kannte ich nicht, weil ich schaue mir jetzt nicht so sehr diese Dating-Sachen an oder Germany Shore ist jetzt auch nicht so mein Ding, obwohl ich mal reingeguckt habe.
Hey, wir verstehen das gar nicht. Warum nicht? Das ist so ein Nachmittagsprogramm.
Ja, ich habe ein paar Minuten reingeguckt, ist einfach nicht mein Interesse, wo ich ja Belly total klasse finde und sehr mag. Aber das Format an sich ist jetzt nicht meins. Jeder sucht sich ja seine Sachen aus, die er anguckt. Und das zählt nicht zu denen. Ich würde auch Adam sucht Eva nicht angucken.
Verständlich. Sehr verständlich.
Nicht so schlimm. Das ist nicht so dramatisch.
Aber gibt es denn jemand, als du ins Format reingekommen bist, der deine Meinung im Verlauf des Formats komplett geändert hat? Also wo du anfangs dachtest, oh nee, was ist das denn? Und dann warst du total positiv oder vielleicht auch negativ überrascht?
Na, ich versuche immer mit Null reinzugehen, ohne Vorurteile, sondern wirklich mir mein eigenes Bild zu machen. Auch von Menschen, die vielleicht vorher schon ihren Senf abbekommen haben, versuche ich immer mit Null reinzugehen. Und so war es dann eben sowohl im Dschungelcamp, da habe ich ein sehr enges Verhältnis zum Maurice Dziwak gehabt und mit Anna-Karina Wojcik. Das waren so meine beiden, mit denen ich dort am engsten war. Auch Lilly, mit bin ich gut mit klargekommen, Alessia Herren ebenso. Dann die anderen so mehr neutral, beziehungsweise 2 dann eben, muss man auch klar sagen, Nina Bott und auch Edith Stehfest waren jetzt nicht my cup of tea. Jetzt beim Promi-Büßen war es eigentlich nur die Edith, mit der ich nicht klarkam.
Woher schürt der Konflikt? Manchmal hat man ja Leute, mit denen man so richtig gut kann und mit manchen ist es dann so, ist es was du von Anfang an gespürt hast? Hat sich das so ein bisschen entwickelt?
Also es hat sich, du meinst Edith jetzt beispielsweise. Edith hat sich sicherlich entwickelt, die Sache. Auch da bin ich auch mit Null reingegangen. Ich kannte die ganze Vorgeschichte, dass sie stark drogenabhängig war, Crystal Meth und so weiter, von der Problematik ADHS wusste, hatte ich nicht so auf dem Schirm gehabt im Dschungelcamp, was mir die Sache dort ein bisschen schwierig gestaltet hat, weil wir haben natürlich alle im Camp gemerkt, dass sie irgendwo einen Schatten hat, auf gut Deutsch. Oder schweizerisch, ja. Aber man ist nicht, hat sich nicht richtig rangetraut, weil man wusste nicht, was bedeutet diese Krankheit ADHS oder was bedeutet es, wenn man ADHS hat. Deswegen ist man ein bisschen vorsichtig, was ist jetzt Krankheit und was ist Persönlichkeit oder Charakterschwäche. Inzwischen habe ich mich eben über die Krankheit informiert, weiß da ein bisschen mehr. Und deswegen bin ich dann auch mit dieser Voraussetzung in Promibüssen eben reingegangen, wo ich ja vorher nicht wusste, dass sie mit dabei ist. Die Kandidaten waren ja geheim gehalten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe so zu meiner Freundin gesagt, pass auf, die Edith ist mit dabei. Und so war es dann tatsächlich auch. Und dann, ich habe ja trotzdem dort beim Promibüssen eine zweite Chance gegeben. Wir hatten auch ein ganz tolles Gespräch übrigens, das ist nicht gesendet worden, es war kurz bevor sie da diese Nummer mit der Wellness-Oase gemacht hat und da hatten wir ein ganz tolles Gespräch, leider nicht gesendet, hat sie auch von ihren ganzen Problemen erzählt, dass sie also, wie gesagt, ADHS hat das beschrieben, diese Drogenabhängigkeit, die sehr schlimm war, dann hatte sie mir damals verraten, was ich sehr interessant fand, das ist für euch eine Exklusivinformation, dass damals... hat sie mir gesagt, zum damaligen Zeitpunkt, das wurde ja im Juli gedreht, untersucht wird, ob sie Autistin ist. Ob das aufs Ergebnis, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was da rausgekommen ist, aber das war wohl damals so in der Schwebe, dass es untersucht wird. Dann weiß ich nicht, ob sie an Depressionen auch leidet oder so. Das könnte ich mir vorstellen, was ja auch eine schlimme Krankheit ist. Und ich glaube, ihr Mann bekennt sich ja zur Schizophrenie. Und ja, bei Edith, ehrlich gesagt, soll ich sagen oder soll ich nicht sagen, aber ich würde mal drüber nachdenken. Ich bin natürlich kein Arzt und kein Psychologe, aber ich würde auch mal drüber nachdenken, mich dahingehend untersuchen zu lassen. Also das ist jetzt, aber ich will nicht herziehen, sondern es ist das ganz ernst gemeint. Das ist ein ernstes Thema und ich will da auch nicht jetzt irgendwie Effekthascherei erzielen, aber das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe zu ihr.
Ja, also das merkt man ja bei dir auch. Ich glaube, du denkst dir oft mal was zu Dingen, wo du nichts dazu sagst. Du machst dir einfach deine Gedanken. Ich finde, das sieht man auch im TV. Mhm. So, du sitzt oft daneben und guckst der ganze Szenerie zu, aber sagst nichts. Oder es wird halt wie nicht reingeschnitten.
Manchmal ist es doch so, tatsächlich, also beispielsweise einmal, ist auch nicht gesendet worden, war Raffi, da saß da ganz geknickt und so weiter. Und dann wissen sofort die Reality-Leute, wissen sofort, Sendezeit und gehen dann quasi zu ihm hin und hier gestreichelt. Der hatte, wie so Krake, ja, ist er da überall gestreichelt worden von allen. Ich habe mir das aus 10 Metern Entfernung angeguckt, habe mir gedacht, komm, ich schaue mir das an und gehe am nächsten Tag oder später zu ihm hin und wir reden nochmal über dieses Problem, was er da hat in dem Augenblick, weil ich diese Effekthascherei Sendezeit nicht will und brauche. Aber ich beobachte das natürlich bei anderen Leuten. Total interessant. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Gar kein Problem. Und das ist das, was wir als Zuschauer auch bei dir beobachten.
Genau das.
Und was ich noch sagen wollte, was ich trotzdem faszinierend finde, auch wenn du jetzt eher abgeneigt von der Person bist, also auch mit einem Raffi hat es ja auch geknallt, mit dieser, was war das, mit dem Pizza?
Pizza, ja.
Mit der Pizzaszene. Und trotzdem habe ich bei dir das Gefühl, wenn es jemandem nicht gut geht, egal wie du zu der Person stehst, auch wenn es eine Edith oder ein Raffi ist, Du bist der wirklich zuhört und nicht für eine Kamera zuhört, sondern sich wirklich auch um 4 Uhr nachts mit der Person hinsetzen würde und das Ganze ausdiskutieren würde. Das fände ich doch ganz spannend.
Ich mag das eben nicht, wenn Leute dann eben so plötzlich Außenseiter sind. Bei Raffi war es dann so, als er dann auch noch eine Brille bekommen hat, wo er nicht sehen konnte. Er war hilflos und die sind alle weggegangen, weil die alle sauer auf ihn waren wegen der Pizzanummer. Und ich habe gedacht, ich kann den armen Kerl da nicht. Ich habe ja auch vorher schon mit ihm geredet und habe gesagt, ich mag dich sehr gerne. Das hat mich sehr enttäuscht, dass du das gerade warst, weil ich dich sehr mag. Ja, ich habe sogar von Liebe gesprochen, die Liebe. Aber trotzdem ist dann für diese Sache was scheiße, also muss man ihm auch klar sagen. Diese Nummer war absolut blöd und kacke, was er da gemacht hat. Dennoch hake ich den Menschen da noch nicht ab, sondern ich gebe ihn nicht auf, sondern versuche gerade ihm jetzt auch, das habe ich auch deutlich kommuniziert, auch ihm gegenüber, das ist eine zweite Chance bekommst du bei mir. Wenn du aber nochmal so eine Nummer bringst, so eine oder eine ähnliche Nummer, dann ist das auch Geschichte, was uns beide betrifft eben, ja. Jetzt in der letzten Folge, auch in der neuesten Folge, gehe ich auch auf Diogo, der plötzlich alleine war im Camp und sich einsam fühlte, weil plötzlich eine Allianz zwischen Emma und Vanessa da war. Und dann bin ich zu Diogo hingegangen und habe ihm Hilfe angeboten, weil er war alleine. Und keiner hatte sich um ihn gekümmert. Die anderen, die sind sich selbst am nächsten einfach. Und das ist jetzt, ich will jetzt nicht der Pater sein oder der, wie soll ich sagen, wie so ein Geistlicher da. Aber trotzdem, in dem Moment, sag ich mir, ist der Mensch im Vordergrund für mich. Und Diogo tat mir in diesem Augenblick, egal wie man diese ganze Dreiecksverhältnis da bewertet, tat mir in dem Augenblick leid.
Also mir ist auch aufgefallen, du bist extrem so die gute Seele im Haus. Die ist, glaube ich, Nächstenliebe ein Thema, das bei dir sehr präsent ist, was in der Bubble sehr wenig ist. Weil die Liebe geht als allererstes immer an die Protas selbst und dann erst vielleicht zu einer Person, die daneben steht. Wie hart ist es denn da, also auch sein Selbst zu sein? Und auch, also ich fand es gerade im Dschungel, auch wenn, weißt du, auch und beim Büßen, da, wo dir dann gesagt wird, boah, das hast du dann nicht richtig gemacht, du stehst zu den Dingen, die du gemacht hast, die du gesagt hast, auch ein Witz, der vielleicht mal zu schnell gesprochen war, was dich aber unfassbar sympathisch macht. Wie hart ist es denn auch mit dieser Kritik, die permanent, ja, du machst dies und dir das nicht und mit in dieser nächsten Liebe, ist gar nicht so einfach, als so ein warmer Mensch, glaube ich, in so einer Bubble zu existieren.
Naja, Nächstenliebe, ich will mich nicht besser hinstellen, als ich bin. Also ich sag ja dann auch den Leuten, wenn ich irgendwie sie nicht mag oder wenn das irgendwie nicht matcht zwischen uns. Ich habe mit Edith auch klar gesagt, Edith mag mich nicht, ich mag sie nicht. Und dann müssen wir auch mal einen Punkt machen. Ich habe mit ihr 4 Wochen in diesem Jahr verbracht. 4 Wochen, 2 im Dschungelcamp und 2 in Österreich beim Büßen. Dann weiß man einfach, es passt oder passt eben nicht. Und wenn es eben nicht passt, dann muss man auch man muss den anderen nicht beschimpfen, aber man kann sich so ein bisschen auch aus dem Weg gehen und sagen, okay, du bist anders und du machst deine Sachen, ich mach meine Sachen. Im Dschungel war das noch mit Nina Bott, die ganze Geschichte, mit der ich Probleme hatte, weil die so extrem aufräumend war und so wie so eine Mutter, also die immer gesagt hat, das musst du tun, das musst du tun. Der hat das immer so, das war immer noch so im Dschungel, die hat das noch so indirekt immer gemacht. Die hat dann immer so diese Wangenknochen hochgezogen und hat gesagt, brauchen wir nicht noch ein bisschen Holz, Jörg, ne? Und so weiter. Müssten wir nicht mal wieder ein bisschen Wasser holen, Jörg? Und so weiter. Und dann irgendwann hast du keinen Bock drauf, wenn du das die ganze Zeit hörst. Und bei uns kam es dann, da habe ich aber auch sachlich gesagt, dass das, was ich das doof finde, was sie da sagt oder macht. Es ging um die Umsiedlung einer Spinne, die in der Nähe von Maurice war. Die wollten wir umsiedeln. Ja, nicht töten und auch nicht verletzen, sondern nur umsiedeln von einem Strauch zum anderen Strauch. Und dann hat sie sich beschwert und hat gesagt, die Tiere waren doch hier zuerst im Urwald und wir Menschen sind doch danach gekommen. Das können wir nicht machen. Die Spinne muss da bleiben, wo sie ist. Und da habe ich gesagt, du hast die alle auf den Christbaum.
Und ich muss das so, ich verstehe das total, weil der Spinne ist es doch völlig egal, ob sie auf Busch A oder Busch B lebt. Im schlimmsten Fall geht sie wieder zu Busch A zurück und dann ist sie wieder da bei Maurice und ärgert ihn wieder ein bisschen.
Genau. Ja, aber das ist manchmal nicht so einfach, wenn man also diese Dinge eben so sagt, auch dann klar sagt und eine Position bezieht. Und zwar aus dem Grund nicht so einfach, weil man schnell als unbelehrbar gilt. beispielsweise im Vorspann, habe ich ja auch mitbekommen, steht bei mir der unbelehrbare Boomer. Das ist ja auch, was meine Runde der Schande da angeht. Ich weiß nicht, ob ihr da noch drauf zu sprechen kommt. Wenn man eben eine Meinung zu einer Meinung steht, die man hat, gilt man dann schnell als unbelehrbar. Und das finde ich auch nicht so fair. Ich finde, man muss auch dann respektieren, wenn man eine Position vertritt. Ja, das ist genauso, sagen wir mal, ich bin jetzt ein politisch Linker und da will mich einer zum politisch Rechten machen. Dann bin ich unbelehrbar, weil ich dem nicht folge oder umgekehrt, rechts zu links, also egal wie, ja. Aber das muss man irgendwie auch respektieren, dass gewisse Menschen einfach eine gewisse Haltung haben zu, auch zu gewissen Themen. Und bei mir war es ja auch gerade in der Runde der Schande sehr themenbezogen, war ja nicht so persönliche Dinge, die mich, dass ich irgendwo ausgerastet bin, was mir vorgehalten wurde, wie bei anderen, sondern es waren Themen, die wir abgearbeitet hatten.
Also das ist auch ein Punkt, den wir schon in der Folge angesprochen haben. Wir finden die Runden der Schande, diese Staffel, fürchterlich.
Ja.
Also es wurde zum Teil so tief gesucht. Und auch bei dir, also dein Thema mit diesem Rassismusvorwurf, das Gendern, das wurde doch schon etliche Male durchgekaut. Ja. Also wollte man dich oder wollte man einfach die Leute in der Sendung? Und hat man schon bestehende Diskussionen einfach nochmal aufgerollt? Oder also wie hast du das gesehen? Geht's dir nicht auch langsam auf den Sack, dieses Thema?
Nee, ich rede ja gerne über diese Themen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, eine Biografie, wo ich ein ganzes Kapitel diesem Thema gewidmet habe, weil ich finde, dass man damit umgehen muss, offen und darüber reden muss. Und man kann ja diese Position haben oder jene Position. Und was ja auch gerade beim Gendern, sage ich ja immer, die Leute, die gendern wollen, sollen doch gendern. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn die es tun. Nur die anderen eben, die nicht gendern wollen, muss man auch respektieren. Also ich sage mir immer Toleranz auf beiden Seiten. Das nur mal so als Klammer. Ja, das ist dann, damit muss man dann einfach klarkommen. Die Runden der Schande, ich fand die schon ganz bemerkenswert. Ich habe viel gelernt über die Leute und ich finde, die Olivia macht das toll, damit ich ein bisschen anderer Meinung als ihr. Ich fand die klasse. Natürlich sind manchmal Themen dabei, die in der Runde der Schande sind, die dann gar nicht auftauchen. Beispiel, also ich nenne euch viele exklusive Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen darf, vertraglich. Ich mache es aber. Beispielsweise Raffi, ja. Raffi ist noch rausgearbeitet worden, so sein Verhältnis zu Sam. Und Raffi war früher eigentlich vor Sam schon wohl in der Bubble drin und Sam hat ihn so ein bisschen so überholt, was die Popularität angeht und die Wertschätzung und den Fankreis. Und das ist vielleicht für Raffi in manchen Situationen schwierig, jetzt damit umzugehen. Beispielsweise war er so am Anfang auch nicht so amused, als Sam ins Dschungelcamp gegangen ist. Da war Raffi wie du, ich nicht. Und solche Dinge eben, Themen, fand ich ganz tolles Thema. Es wird gar nicht thematisiert, ja. Und auch von Theresia ist ein Thema, da muss ich aber noch abwarten, ob das vielleicht noch kommt. Ein ganz wichtiges Thema, was bisher noch nicht thematisiert worden ist, was nicht. Ich meine aber, das wäre zeitlich vorher gewesen. Und in der Runde der Schande, fand ich bei Vanessa, fand ich auch einen wichtigen Punkt, der gar nicht gesendet wurde. Wobei man immer den Leuten, den Machern zugutehalten muss, dass sie eben nur ungefähr 15 Minuten
Zeit haben. Ja.
Zur Verfügung haben. Und da müssen sie sich entscheiden, müssen auch Dinge einfach wegwerfen. Deswegen, also es ist kein Vorwurf an die, aber rein Fakt, ich habe eben mehr gehört, als jetzt die Menschen, die jetzt vom Fernseher sitzen. Vanessa beispielsweise, fand ich hochinteressant. Die hatte gesagt, sie möchte gerne in die ganze Szenerie reinkommen als Reality-Star, was ja durchaus legitim ist, sowas zu sagen und zu machen. Und sie hat gesagt, sie hat sich dann Leute wie Kim Virginia und Sam Dillon und noch jemand zum Vorbild genommen. Menschen, die man sich aber nicht zum Vorbild nehmen sollte. Und das war, fand ich total krass. Also diese Kim Virginia, ich kenne sie nicht persönlich, aber was ich bisher gesehen habe, finde ich persönlich fürchterlich. Das ist auch nicht so mein Ding, wie sie sich so verhält. Und die dann zum Vorbild zu nehmen, um in dieser Bubble bestehen zu können, halte ich für einen Riesenfehler. Und das hat Olivia sehr gut rausgearbeitet in dieser Runde der Schande, nicht gesendet worden. Ja, es ist so schade eigentlich, dass so viele Dinge durch den Rost fallen. Auch bei mir, in meinem eigenen, in meiner Runde der Schande sind auch wichtige Themen gar nicht gesendet worden. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, ging ja nur um sprachliche Dinge. Beispielsweise um Schwarze ging es. Darf man Schwarze bezeichnen? Darüber habe ich mit ja auch schon im Dschungelcamp ein Gespräch gehabt. Und da meinte ja Pierre meinte ja, dass die Community einverstanden ist, wenn man Schwarze sagt. Aber bei Sky beispielsweise, die haben damals uns einen Knicke gegeben, Schwarze soll man nicht sagen. Man soll auch nicht Farbiger sagen. Man soll sagen People of Color. Und dann habe ich auch Olivia gesagt, People of Color, was heißt das übersetzt? Leute mit Farbe. Aber Farbiger dürfen wir nicht sagen. Was übrigens auch ein doofer Begriff ist, also abgesehen davon. Aber es muss doch im Deutschen oder in der deutschen Sprache muss es doch einen Begriff geben, wie man dunkelhäutige Menschen oder schwarze Menschen eben bezeichnen kann. Ja. Mhm. Und das finde ich dann albern, wenn man dann eben sagt, ah, da vorne ist People of Color. Das finde ich einfach absurd. Und darüber haben wir uns auch unterhalten, ja, abgesehen von diesen anderen Themen. Ja, es war so viel, aber die können eben nicht anders senden.
Ja, also ich muss sagen, ich fand es sehr eindrücklich, allein aus journalistischer Sicht. Ich meine, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich meine, Hut, Chapeau, du hast es super vorgelesen, es war eine tolle Anmoderation. Aber sind wir mal ehrlich, sprachlich gesehen ist das jetzt nicht das Häubchen, das Sahnehäubchen. Ehrlich gesagt.
Ja, ich will aber jetzt hier bei uns im Podcast, würde ich sagen, machen wir diese Geschichte gar nicht auf. Wir sollten einfach nur festhalten, dass man Respekt gegenüber den Andersdenkenden hat. Und wenn jemand was will, solange man nichts irgendwas Beleidigendes macht, dann soll man das respektieren. Wenn jemand nicht will, soll man das auch respektieren. Ich bin so ein bisschen so in die Enge getrieben worden in dem Gespräch nach dem Motto, wenn du nicht gendern willst, dann bist du auch frauenfeindlich. Weil Frauen ja gerade in der Schweiz erst seit kurzem erst sogar wählen dürfen, hat ja Olivia auch gesagt.
Stimmt.
Und das ist ja auch traurig. Das ist auch eine traurige Geschichte. Aber das hat jetzt für mich jetzt primär mit dem Gender nichts zu tun. Viele, die Frauen argumentieren ja dann eben, ja, wir wollen auch sprachlich vorkommen. Aber ich finde das trotzdem, es macht unsere Sprache so mühselig und mühsam. Und es geht anders. Und kein Mann will irgendwie dadurch irgendeine Frau unterdrücken, weil er sie nicht namentlich erwähnt.
Also ich sehe das, wir Menja und ich haben beide gesagt, wir fühlen uns extrem angesprochen mit dem Zuschauer und dem Zuhörer. Also es hat mich jetzt noch nie gestört, weil man muss auch nicht jeder Beruf durchdekliniert sein, dass das nur weiblich oder nur männlich ist. Man hat sich so daran gewöhnt. Ich finde, das ist in der Gesellschaft gerade im Moment ein bisschen überspitzt. Man darf ich bin Russin, ich glaube, keiner macht mehr schlechte Russenwitze als ich und redet manchmal wie meine Mutter. Aber wir haben alle Freude daran und lachen da immer drüber und meine Mutter lacht da drüber. Und ich finde es schade, dass das wie heute nicht mehr legitim ist in unserer Gesellschaft. Auch mal einen Klischeewitz zu machen, auch mal über Ausländer lustige Sachen, weil wir leben doch alle in den Klischees, wie die Deutschen die Handtuchreservierer sind. So haben die Russen ihre Klischees und die Türken und die Polen und jede Nation, was ja eigentlich was total Schönes ist, daraus wurde ja schon immer Humor gemacht. Und jetzt ist das wie nicht mehr erlaubt.
Ja, mit dem Klischee habe ich auch meine Erfahrung gemacht, weil ich ja über Schwule geredet habe und gesagt habe, dass viele Schwule gerne Schlager mögen. Da hat der Pierre mir schon einen mitgegeben. Und ja, das sei eben dann, Olivia hat ja gesagt, das sei positive Diskriminierung, wenn ich das sage. Ich finde es jetzt mit den Schlagern ehrlich gesagt, dass wenn ich sage, dass viele Schwule gerne Schlager mögen, sage ich ja nicht, dass alle. Ich tue ja nicht alle in den Topf rein, aber ich weiß von vielen, dass sie Schlager mögen. Marianne Rosenberg ist ja angeblich die Ikone der Homosexuellen mit Ich bin wie du und er gehört zu mir vor allem, ja. Und was natürlich doof war, das muss ich sagen, das ärgert mich auch, dass ich dann so, dann wirst du in dem Dschungeltelefon da oder in diesem Raum, wirst du gefragt, ja, wie siehst du denn Schwule? Da habe ich gesagt, ja, viele sind zart und so weiter. Den Scheiß, den hätte ich nicht sagen dürfen. Das hat mich selbst im Nachhinein geärgert. Das war blöd einfach von mir. Sowas zu sagen, stimmt ja auch nicht. Also das ist einfach Unsinn, den ich geredet habe. Und ja, aber trotzdem natürlich sofort kriegst du eine Watschen ab dafür. Und das ist bis heute, dass ich mich da wegen dieser Sache auch rechtfertigen muss immer noch.
Der Dschungel ist natürlich, glaube ich, das schlimmste Terrain für genau solche Sachen, weil es hört halt fast ganz Deutschland zu. Die haben unfassbare Quoten. Ne? Da schaut die Hälfte der Bevölkerung, sitzt abends, nachts und zieht sich das rein. Und da hat natürlich jeder eine Meinung. Und so breit durch alle sozialen Schichten, ist das natürlich nicht einfach, jedem gerecht zu werden. Also wir fanden es trotzdem immer mit einem zwinkernden Auge sehr amüsant, weil wir wussten, dass du es eigentlich aus einer guten und lieben Intention heraus meinst. Und man hat es dir immer angemerkt, dass es dir dann wie unangenehm war. Und wir haben sehr mit dir gelitten, muss ich sagen.
Ja, ja. Ja, gut, gibt Schlimmeres im Leben, aber das war eben dann schon etwas. Das Ding ist immer, beispielsweise, ja, als mir Menschen vorgeworfen haben, ich sei homophob, ich bin es einfach nicht. Ich habe nur einfach auf die Frage, bist du schwule? Nein, bin ich nicht. Ich bin heterosexuell. Das galt schon als homophob, weil ich mich so, ich will, so nach dem Motto, ich will nicht schwul sein, aber ich mag ja Schwule. Aber ich, in dem Moment, wenn ich euch sage, ihr beiden seid Ladendiebe, dann sagt ihr, wie, was?
Ladendiebe? Ja. Bist du halt ja. Einfach nicht.
Ja.
Ja. Und dann, man reagiert erstmal komisch, dann, ja. Wenn einem sowas gesagt wird, was man nicht ist, ja. Und das kam so aus dem Null heraus, dass die Nina Bott mich das gefragt hatte damals. Aber fand ich jetzt auch nicht schlimm. Und dass ich dann gesagt habe, ich spreche jetzt 3 Tage nicht mehr mit dir, das war von mir nicht ernst gemeint. Also nicht.
Es war ein Witz.
Ja, war ein Witz, einfach nur, ja, ich spreche mit dir, wenn du sowas. Aber das wird dann auch bewertet so. Ich reagiere, weil die mich als in Erwägung gezogen hat, dass ich schwul bin, reagiere ich mit 3 Tagen nicht sprechen. Zu dem Zeitpunkt kam ich mit Nina noch gut klar.
Wie ist das eigentlich mit den anderen? Wer sucht am meisten Sendezeit aus deiner Sicht? Ich habe das Gefühl, du bist eher so wie so ein bisschen neutraler. Du siehst das ein bisschen neutraler. Bei dir geht es hier. Ja, natürlich. Also ich meine, weißt du, du hast schon ganz, ganz viel erlebt, hast Moderationen gemacht, hast journalistisch gearbeitet, so viele Sachen, bist schon überall gereist. Die Leute, die ja meistens in den Reality-Shows sind, das ist ja das, was deren ganz, also ne, das ist deren Ziel. Die wollen dahin, die wollen immer weiter diese Shows machen, vielleicht irgendwann so hochkommen, dass man unabhängig von Dating oder von Büßen auch eingeladen wird. Wer sucht am meisten Sendezeit? Was hast du den Eindruck?
Ja, eigentlich fast alle suchen Sendezeit, also muss man sagen. Also bei fast allen ist es so, da kann ich niemanden ausnehmen. Ja, auch so eine Belly vielleicht, die kann ich ausnehmen. Ich glaube gar nicht, dass die ist so, wie sie ist. Also die ist es nicht, dass sie unbedingt die Sendezeit sucht, sondern die macht dann eben, wenn sie eben Ärger macht, dann ist sie auch verärgert, ja, irgendwie. Ja. Aber was ich zum Beispiel, müsst ihr mal darauf achten, wenn irgendwie irgendeine Meldung kommt, beispielsweise, wir haben heute jetzt gerade ein Bestrafungsspiel für euch. Dann machen die immer den
Mund. Ach nee.
Achtet mal drauf, in allen möglichen Formaten siehst du dann immer, wenn die so machen, weil, ehrlich gesagt, finde ich das nicht so die normale Reaktion. Ich weiß nicht, ob es so viele Menschen gibt, die wirklich dann, wenn es heißt, jetzt kommt irgendwie das, einer wird heute Abend noch rausgewählt. Ich weiß es nicht, ob das eine normale Reaktion ist. Achtet mal, im kompletten Reality-Kosmos wird dieses wahnsinnig durchgeführt.
Wir machen das Ranking der erstauntesten Gesichter.
Wir machen das jörgische Ranking.
Ja.
Ja, man müsste mal zusammenschneiden, wie die alle so machen.
Ja. Ja. Das mit Raffi, muss ich sagen, da habe ich am meisten so Chapeau gehabt, weil das war so kurz davor, diese Eskalation mit der Pizza. Und ich glaube, auch dir, wenn du sagst, wir kannten uns aus dem Dschungel, wir hatten da eine schöne Zeit, wir haben uns gut unterhalten, wir sind Freunde, dann zu hören, ja, hier wird ja mal riechen und dann so, nein, das kriegt ihr nicht. Dieses Teasen und dann nicht geben. Es tut schon, also wenn man, ich glaube gerade in der Bubble, wenn man glaubt, oh, aber mit dem habe ich es wirklich gut und dann merkst du, oh, das ist schon wieder hier für Sendezeit so einen rauszuhauen. Schon.
Ja, das war auch heftig. Das war auch einfach blöd von ihm, muss man sagen. Ich habe ihm auch gesagt, nach dem Vorfall, wenn das dann gesendet wird, da gibt es sicherlich Leute, die dich feiern dafür. Oh, geil, super, toll, das ist Reality. Habe ich gesagt, reagier darauf nicht und sag nicht, ja, es ist so, sondern zeig den Leuten, dass das nicht in Ordnung war, was du da gemacht hast. Ja, und nichtsdestotrotz bleibt eben dieser Mensch, Raffi, der total liebenswert ist. Und ich glaube auch, der hat ja seinen Büßen dann danach gehabt. Ich glaube, das hat ihm auch sehr die Augen geöffnet. Und ich hoffe auch, dass Raffi, der natürlich mal schneller hochgeht als andere und sofort, aber dass er eben solche Aktionen eben nicht mehr macht im Fernsehen. Also das würde ich mir wünschen.
Ich interessiere mich einfach dafür, dadurch, dass ihr ja befreundet wart, ist für mich, du kennst ihn ja schon so ein bisschen besser als wir, als Zuschauer. Ich sage dazu immer liebevoll Reality Tourette. Das ist dann so wie aus der Box rausgeschossen, weil alles war ja normal, er hat sich mit allen vertragen, ist im Grundsatz mit einem, klar kann er mal zickig sein, so wie alle Menschen mal bei schlechter Laune, sage ich mal. Aber das kam ja, das war wie inszeniert. Und ich frage mich einfach immer, ist das wirklich inszeniert oder ist das was, wo die schlechte Laune, gibt ja auch so Leute, wo die schlechte Laune so eine Überhand hat, dass man sich wie selber nicht zusammenreißen kann. Also ist es der Wille oder ist es die Show, die das macht? Oder ist es beides vielleicht?
Ich glaube, Raffi hat in der Situation, ich bin ans Telefon gegangen, ja, ich musste ihm das Telefon da überlassen. Ich glaube, dass er in dem Moment erkannt hat, oh, jetzt ist meine Chance gekommen. Ich kann jetzt nicht nur Sendezeit generieren, sondern ich stehe jetzt hier im Mittelpunkt, ich, der große Raffi Raschek. Und ich kann jetzt zeigen, was ich drauf habe im Reality. Und dann meinte er möglicherweise, es reicht jetzt nicht, normal zu sein und normal eben die Pizza zu essen und den Klodienst weiter 3 Tage zu verrichten, sondern ich muss jetzt irgendwie einen draufsetzen. Ich muss jetzt unterhaltsam sein. Und das hat er dann einfach, da sind die Gehirnwindungen dann irgendwie in dem Moment irgendwie ein bisschen kreuz und quer gelaufen bei ihm. Und dann hat er einfach überzogen mit der Geschichte. Und dann hat er einfach, ist in eine Richtung gegangen, die er niemals hätte gehen dürfen. Aber Gott sei Dank, ich meine, das ist jetzt auch Geschichte, ist jetzt auch abgesendet worden. Ich fand den Sturm auf ihn jetzt nicht so krass, wie ich es erwartet hatte. Hatte vielleicht auch, als ich selbst da saß und er dann so mit der Pizza so an unseren Nasen entlang ging, hatte ich subjektiv dann ein schlimmeres Gefühl, fand ich das schlimmer, als das vielleicht dann am Fernseher aussieht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen.
Nee, es war schon schlimm.
Ich fand es auch schlimm.
Es war auch im TV.
Es war
schlimm.
Halt typisch Raffis Reality-Tournament. Das ist wie der Kinderficker, halt den er rausgelassen hat. Das ist so, wie du sitzt dann in dem Moment vorm Fernseher und von der einen Seite, ich bin ein typischer Reality-Liebhaber. Ich liebe genau diese verrückten Menschen, die dann total politisch unkorrekt und total ins Fettnäpfchen treten, weil eigentlich ist er ein Lieber. Und wenn man seine Geschichte kennt, wie er sich geoutet hat und so, ich habe sehr mit ihm irgendwie mitgelitten, weil man hat es direkt gemerkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt und er eigentlich nicht in diese rein Heten-Bubble passt, sondern der ist nun mal anders. Und dass er sich getraut hat, vom Fernseher sich dann zu outen, das habe ich als sehr, sehr, sehr mutig empfunden, vor allen Dingen mit seiner Herkunft und Familie, wo das ja so streng gesehen wird. Nichtsdestotrotz sind die Leute, glaube ich, dran gewöhnt und nehmen das eben nicht mehr ganz so auf die Goldwaage. Also der Kinderficker war auch so schlimm und ich fand, da ist er auch noch relativ glimpflich bei weggekommen. Ich meine, Theresia redet mit ihm, ist mit ihm auch gut umgegangen, als er da war. Da würden andere Leute, würden sie mir mal im Arsch nicht angucken.
Nee, ich glaube, es geht halt auch darum, dass das Büßen wird doch noch einen Ticken weniger geschaut als ein Sommerhaus der Stars. Ich glaube, es geht auch einfach darum, denke ich jetzt mal.
Ja, absolut. Das ist sicherlich auch ein Punkt.
Und trotzdem finde ich, man muss es nicht runterspielen. Es war scheiße. Ich finde es auch mega, dass die Szene vom Büßen Raffi bei der Runde der Schande auch direkt vorgehalten wurde, damit er mal so ein direktes Spiegelbild hat und nicht erst ein halbes Jahr später. Also das fand ich sehr gut.
In dem Zusammenhang hätte ich mir auch gewünscht, dass der Edith auch diese Geschichte mit der Wellness gezeigt worden wäre von Olivia. Und ich fand, Olivia ist mit Edith sehr sachte umgegangen. Also ich fand, sie hat sich, glaube ich, an die ganze Thematik mit den Krankheiten und so weiter, hat sie sich nicht richtig rangetraut. Oder die Redaktion, die das vorbereitet, die haben sich nicht richtig rangetraut an Edith.
Ist natürlich ein extrem dünnes Eis, ne? Gerade so Krankheiten, auch dass ich mich wage, dazu Reality Tourette zu sagen, ist wahrscheinlich wieder politisch nicht ganz korrekt, aber ich stehe trotzdem dazu, man muss auch mal über Klischees schmunzeln und zwinkern dürfen, weil das ist einfach was aus ihm rauskommt, wo du gar nicht weißt, woher.
Aber dünnes Eis, finde ich jetzt, ich finde es auch ein dünnes Eis bei einem Diogo, bei seiner Runde der Schande, das Thema von Yasin aufzugreifen, was ja eigentlich auch nicht Diogos Thema ist, sondern Yasins Thema.
Ja, und also das ich Leiden find, von 400.000 Frauen auf die Waage zu legen.
Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Ich fand die Runden der Schande einfach so ungerecht. Bei den einen wurde so richtig drauf rumgetrampelt und dann, ich finde auch eine Emma ist ziemlich gut weggekommen. Also war auch nicht schön, aber verglichen zu einem Diogo zum Beispiel oder auch der Serkan, den hat es jetzt auch ziemlich erwischt. Ich fand es nicht so gerecht verteilt.
Ist natürlich deswegen nicht so gerecht verteilt, weil es unterschiedliche Geschichten gibt. Ich sag mal, Serkans Nummer ist schon sehr hart gewesen, was er da gemacht hat. Bei Emma war auch doof, wie sie sich verhalten hat, diese Aggressivität gegenüber Umut zum Beispiel. Aber sie hat ja auch dann auch sehr schnell eingelenkt und hat gesagt, ja, das war scheiße von mir. Und die hat sich aus meiner Sicht, bis auf einmal, wo sie den Raffi angerotzt hat, ziemlich zu Beginn der Staffel, fand ich, dass Emma sich absolut korrekt verhalten hat. Auch in der Streitigkeit mit Djoko und Vanessa hat sie sachlich die Sachen angesprochen. Also
Total, sehr.
Ich habe hier, das kriegst du ja auch nicht alle so mit im Camp, das sehe ich ja jetzt im Fernseher. Da fand ich, dass Emma sich da absolut korrekt verhalten hat.
Sie hat sich souverän gehalten, ne? Also, ich meine, im Endeffekt, Belly wurde dargestellt als Lügnerin. Ich hoffe, alle haben gesehen, dass Belly absolut korrekt die genau wiedergegeben hat, was es war, ohne so extra Sachen zu interpretieren, sondern sie hat es genau so gesagt, wie es war. Und ich sehe das ganz genauso wie die Belly und auch die Emma. Also ich finde, das hat der Diogo einfach über die Stränge geschlagen. Aber eben, ich finde auch so die Last von 400.000 Frauen auf Diogo seinem Rücken zu legen, die vergewaltigt werden, finde ich ein bisschen viel für einen toxischen Mann. Also dafür sollte die Bubble sich generell mal ein bisschen die Brille mal runterziehen und mal richtig drauf gucken, weil da gibt's ganz viele so, da wir feiern das ja auch in allen möglichen Dating- oder liebevoll genannten Bumsformaten, wird das ja gefeiert, toxische Männer und toxische Frauen und dass sie da gegenseitig, ne? Deswegen fand ich es da ein bisschen schwierig. Also bei Serkan muss ich sagen, dass er büßt dafür, dass er seine Frau hintergangen hat und dass das so rausgekommen ist und sie gedemütigt wurde, das sehe ich ein. Aber dafür, dass er büßen muss, da bin ich zum Beispiel anderer Meinung, dass er diese Website gemacht hat, das sehe ich nicht so, weil ich weiß, dass das Geld nicht nur an ihn ging, sondern dass er das ja mit seiner Frau und dem Haushalt und so, die sind da ja, glaube ich, relativ eng verbunden. Und ich muss sagen, das sehe ich eher, also aus der Not eine Tugend machen als Russin. Also wir leben ja alle nicht von Luft und Liebe und 200.000 haben auf dem Sparkonto mit zwei Kindern und einer Hütte sind 200.000 Euro. Hm. Ne? Moralisch ist das mit der Frau nochmal dahingestellt. Aber ich meine, der Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Ja, schlimmer kann es nicht mehr werden.
Ja, die 1-Euro-Nummer war, fand ich jetzt, deswegen, er wollte sich ja so ein bisschen rächen an den Leuten, die so, wenn ich richtig verstanden habe, die böse waren, im Netz unterwegs waren, aber er bestraft ja damit auch die Guten, die seine eigenen Fans, die dann neugierig sind und sagen, auf einmal fühlen sich so ein bisschen an der Nase herumgeführt. Ich glaube, den Punkt hat er aber auch verstanden, dass er da nicht alle so in Haft nehmen darf, eben komplett, sondern dass er da differenzieren muss und dann irgendwie die Leute, die so böse im Netz unterwegs sind, anders angehen muss. Hat seine eigenen Fans.
Ja, sicherlich. Trotzdem, als Mutti mit zwei Kindern, sage ich, war das keine dumme Idee. Der hat da auf jeden Fall einiges mitgenommen. Und im Endeffekt, du siehst es ja, es gibt ja nicht so wirklich viel, also Publicity ist Publicity oft. Und ich meine, guck mal, wie oft er trotzdem gebucht wird, wie oft er gerne in Shows genommen wird. Und Menja und ich sagen immer, moralisch stehen wir nicht so hinter ihm. Aber wir lieben ihn in den Games, weil er ein Taktiker ist. Ich finde, er spielt clever.
Er ist extrem schlau.
Und es gefällt einem, weil dann hast du nicht diese plumpe, oh, du hast mich nominiert und du bist deswegen scheiße. Ey, alle müssen irgendwann nominieren. Das ist das Game. Und jedes Mal da so beleidigt zu tun, also ich meine, das ist der Sinn der Sendung und wir erfreuen uns auch daran, aber manchmal ist es, denke ich mir auch so, also Leute, in deinem 20. Format brauchst du jetzt nicht persönlich beleidigt sein, weil dich jemand wählt. That's the game. Also spielt man das Spiel und er spielt es immer sehr, sehr clever. Was hattest du da für einen Eindruck?
Er ist so ohnehin ein super Typ. Ich komme mit Serkan super gut klar. Wir schreiben uns regelmäßig oder schicken uns Nachrichten, Voicemails oder telefonieren auch miteinander, weil wir uns einfach so super gut verstehen. Ich fand auch, dass er oftmals Dinge klar auch geäußert hat, die so Themen beispielsweise wie Mobbing, als es mal angeführt worden ist, oder Edith dabei so einer Kleinigkeit sofort vom Mobbing sprach und er sofort eingeordnet hat, gesagt, dieses Wort Mobbing kann man nicht in jeder Situation benutzen, sondern das ist schon etwas, was wo mehr einfach hintersteckt. Und er hat sehr oft und sehr häufig klar sich positioniert, auch einmal als, glaube ich, Linda ihn gegen Belly aufhetzen wollte, hat er gesagt, ich mag aber die Belly und dann steht er auch und macht nicht so diese Spielchen dann irgendwie mit. Also ich fand, finde auch nach wie vor, Serkan ist jetzt mal diese Geschichte, die ihn auch selbst ärgert, dass er die gemacht hat, die nun mal nie wieder auszulöschen ist. Ist das aber abgesehen davon ein ganz toller Mensch, ein super Mensch.
Ja, das glauben wir dir auch, würde ich jetzt mal sagen. Deshalb, wir lieben den im TV und dann auf Insta, bei Social Media generell, ist er halt schon mehrheitlich zum Kotzen. Weil da kommt ein Statement, das versprochen wird, dann will er um seine Familie kämpfen, dann knutscht er mit Emma rum. Also das sind, ich bin da selber im Zwiespalt, weil
ich
mag den total im TV. Also sobald er in der Game-Show ist, ich route für den.
Ich
bin dafür, dass der gewinnt.
Aber ich bin auch Fan von seiner Ex-Freundin, Ex-Frau. Ich finde die beiden toll. Also ich fand die beiden toll. Ich fand deren Poddy irgendwie toll. Ich fand, die waren ein Ast Authentizität, den es sehr wenig in dieser Bubble gibt. Der Mut zur Ehrlichkeit. Früher sind Reality-Stars wie entstanden. Sie waren so, wie sie waren. Eine Kader Loth war so, wie sie war. Und ganz Deutschland hat sie dafür lieben gelernt, weil sie eben anders ist, weil sie sich traut, auch Dinge anzusprechen und zu sagen und ihre Meinung zu stehen. Und heute ist das oft sehr künstlich hervorgerufen. Und bei ihm habe ich...
Ja, sei wie eine Kim Virginia, sei wie ein Sam. Ja.
Das, was die Vanessa ja auch gemacht hat, was heute die neuen Reality-Stars ja auch machen, sie suchen sich was, woran sie sich festhalten. Deswegen ist die Belly so authentisch. Belly ist so, wie sie ist. Ihr habt sie jetzt ohne Alkohol erlebt. Da ist sie genau so, wie sie ist. Schüchtern, unfassbar liebevoll, lieb, leicht zu handeln, kannst mit vieles diskutieren. Jedoch, wenn Alkohol fließt, zeigt auch Belly eine andere Seite von sich, muss man sagen. Und dann lernt man sie auch nochmal anders kennen, ne?
Ich habe ja auch bei Belly, habe ich auch einmal, als darum ging, wer ist hier fake, habe ich gesagt, ich gebe jetzt eine Stimme, natürlich habe ich Edith gegeben, aber die andere Stimme wusste ich nicht, wem ich geben sollte. Dann habe ich gesagt, ich nehme jetzt einfach mal die Person, die am meisten real hier ist, die wirklich so ist, wie sie ist, die hier nichts schauspielert, die einfach sich so präsentiert, die halt ganz normal rumläuft, die übrigens auch unheimlich sozial war da, weil die viel aufgeräumt hat, abgewaschen hat und das sieht man ja alles gar nicht, für die Gemeinschaft viel gemacht hat. Also Belly ist ein typisches Beispiel, dass man nicht immer alles aufs Äußerliche reduzieren darf. Das gefällt mir jetzt auch nicht so, ehrlich gesagt. Aber sie ist aber ein herzensguter Mensch. Und das ist für mich im Vordergrund. Deswegen verteidige ich Belly jedem gegenüber, und weil ich einfach finde, das ist eine großartige Frau mit einem Riesenherzen.
Belly, ganz viel Liebe geht da nicht raus.
Ja.
Ja, also Belly ist eins meiner ältesten Kinder. Deswegen, ich stehe da ganz gehe 100% hinter dem Wort, die du gesagt hast. Ich höre immer oft, oh, die Reality-Stars und oh, guck mal, sag ich, die sind 10.000 Mal authentischer wie du. Die traut sich so zu sein, wie sie ist, obwohl Leute sie dafür verurteilen und lebt dafür ihr Leben so, wie sie es gerne hätte. Und solange sie glücklich damit ist, ist das doch im Endeffekt das Allerwichtigste. Und wehtun tut sie sowieso keinem damit.
Ja. Und sie tat mir eben, das hast du glaube ich vorhin schon gesagt, mir tat mir wirklich ein bisschen leid, dass sie rein musste in dieses Duell mit Edith, weil sie angeblich irgendwie was lanciert hat, was nicht stimmen würde, aber es stimmte alles, was sie gesagt hat. Also insofern, das tat mir ein bisschen leid, die Billy.
Das ist so, aber von oben wird immer gerichtet und siehste, sie ist ja wieder da und kann noch weitermachen. Wow. Also ich fand es sehr schön, dass sie ihre Gefühle zeigen konnte, dass sie nicht die harte, taffe, betrunkene Belly, die immer alle Gefühle so ein bisschen von sich wegwischt, sondern sie zeigt, dass ein Mensch, mit dem sie irgendwie was 10 Tage zusammen war, ihr so ans Herz gewachsen ist. Und ich glaube, halb Deutschland wird es nicht verstehen, weil ich empfinde die Edith auch als eine sehr, sehr anstrengende Persönlichkeit, obwohl ich sie gerne im Fernsehen sehe, aber ich finde sie sehr anstrengend. Finde ich das sehr erstaunlich, dass eine Belly da so entspannt ist. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass ja, die beiden so Buddy-Buddy werden.
Belly ist ja immer, die mag ja immer die Leute am meisten, die halt nicht normal sind. Die Ecken und Kanten haben. Und das finde ich ja auch gerade das Schöne an Belly,
ja,
dass sie nicht mit der Gruppe geht, nur damit sie es einfach hat, sondern sie geht danach, wo ihr Herz sie führt.
Mhm.
Und das zeichnet sie auch aus, finde ich.
Ja, absolut. Absolut.
Ja. Das stimmt.
Wie ist das zwischen, standst du mal zwischen den Stühlen? Hattest du mal das Gefühl, du musstest dich, weil du warst ja irgendwie eigentlich mit allen gut, sag ich mal, außer mit Edith?
Vor allem mit dem Latrinendienst warst du gut.
Ja!
Ja, gut, hat da eh nichts zu tun. Dann habe ich denen immer geholfen, die da Latrinendienst hatten. Also insofern war okay. Also ich habe mir auch ein bisschen Abstand gehalten, dass ich die Gerüche nicht so mitbekommen habe. Und ohne zu viel zu verraten, ich war dann am letzten Tag, war ich dann dran. Da war aber nicht mehr so viel zu machen.
Also ich finde es herrlich. Ich finde es auch total toll. Du erinnerst mich total an mich in der Weihnachtszeit, wenn endlich der nächste Morgen anbricht und ich das nächste Türchen öffnen kann und du endlich rausfindest, wer hat heute Latrinendienst.
Genau.
Es ist so same, same. Und dann kommst du zurück so, wer hat wohl heute Latrinendienst? Und guckst jeden so an, so, das ist vielleicht du.
Oder du.
Ja, ja. Das hat mir aber wahnsinnig viel Freude bereitet. Das war auch meine Motivation aufzustehen. Meine Freundin lacht sich kaputt, weil ich nämlich hier nämlich einer bin, der auch immer so, wie, aufstehen, noch ein bisschen, 5 Minuten noch. Ja, da bin ich auch derjenige. Und da bin ich ja tatsächlich aufgestanden, und weil ich gedacht habe, komm, raus aus den Federn. Ich habe aber auch da das Gefühl gehabt, im Gegensatz zu den anderen Formaten, dass wir genug Schlaf bekommen haben von der Produktion. Bei den anderen Formaten war das echt heftig. Sowohl bei Big Brother, boah, was war ich da müde. Und bei im Dschungel so auch, ja. Dadurch, dass ja auch dann beim Nachtdienst beschissen wurde, Sam, ja, hat gesagt, die merken ja nicht, wenn wir nicht 2 Stunden machen, sondern machen wir nur eine halbe Stunde.
Nein.
Ja, das hat mich übrigens sehr geärgert damals, als das rauskam, als ich das gesehen habe. Weil ich habe auch da irgendwann im Format mal gesagt, jetzt beim Promi-Büßen, ich hasse Egoismus. Ich hasse Leute, die ich und den anderen Leuten egal sind. Und in dem Moment, wo man sagt, komm, wir machen nur heimlich eine halbe Stunde, geht das ja auf Kosten anderer Leute. Und wenn du sowas mit Absicht machst, finde ich das schon blöd. Fand ich blöd von Sam. Also hat er mich sehr enttäuscht.
Ja, das verstehe ich. Ja. Wenn ja, wir müssten in den Dschungel gehen, denn wir würden die ganze Nacht alle interviewen immer und würden gar keine Minute Ruhe geben. Dann hätte jeder seinen Schlaf lang genug.
Nee, wir würden auch auf den Zack gehen, weil wir so viel
reden.
Sprechen würden.
Ja, ja, das stimmt.
Das wäre auch nicht so gut. Ja, gut. Jörg, wo willst du hin? Welches Format wird dich denn noch so anlächeln?
Sommer,
was heizt dich?
Sagt mir doch mal eins, gib mir eine Empfehlung vorher. Ich sag euch danach, was so meine Favoriten sind.
Also Kampf der Reality Stars, das sehe ich dich total.
Ja, absolut.
Ja, würde ich gerne machen, aber ist ja in diesem Jahr ein Best-of von Leuten, die bisher schon im Format gewesen sind. Also da war ich ja noch nicht. Deswegen, da werden also die, könnte ich mir vorstellen, dass Serkan auch wieder mit dabei ist, weil der war ja damals, glaube ich, gerade gewonnen, ne?
Ja,
ja,
mit der kleinsten
Gage. Mit 1 Euro Gage. Der hat es verdient. Nee, aber Kampf der Reality Stars würde ich sehen.
Sommerhaus.
Sommerhaus, auf jeden Fall.
Ich sehe dich im Sommerhaus.
Weil deine Freundin ist ja auch so eine Süße.
Und hübsche. Und sympathische. Und ich glaube, ja, ihr als Paar könntet den jungen, irren, wilden, lauten, verrückten, Streitsüchtigen auch mal zeigen, dass es anders geht.
Ja.
Und du würdest extrem an deine Grenzen kommen, glaube ich.
Sommerhaus hatten wir eine offizielle Anfrage mit sehr viel Geld, was geboten wurde. Und meine Freundin sagt, ich möchte nicht unsere Beziehung aufs Spiel setzen, nicht durch so eine blöde Show. Und weil sie kann das nicht. Also sie würde ja schon, wenn sie jetzt da vorne stehen müsste an der Tafel, ihr kennt es ja nicht, wenn die stehen müsste und müsste jemanden nominieren oder müsste jemand auch noch begründen, warum sie jemanden nominiert, die ist so extrem, also die ist so harmoniebedürftig. Ich habe jetzt neulich hier bei Bild.de hat ein Interview mit mir gemacht, da haben sie mich gefragt, wie würdest du sie beschreiben? Habe ich gesagt, ich würde ein riesengroßes Herz, würde ich sie beschreiben, mit zwei kleinen Füßchen und zwei kleinen Ärmchen dran.
Oh.
Also das ist, die ist so extrem herzlicher Mensch, die würde das so, die würde so ein Format kaputt machen, möglicherweise. Und deswegen, ich hatte gesagt, ich würde es machen, weil ich dann, ich kann sowas überstehen. Aber für sie wäre es nichts gewesen. Und dann haben wir auch gesagt, nee, wir haben so eine tolle Beziehung, die haben wir wirklich. Da setzen wir nichts aufs Spiel. Also da, das machen wir nicht.
Ja, schön. Das verstehe ich auch. Schön. Das Sommerhaus ist für Paare eine unfassbare Prüfung. Also ja, wir haben ja oft drüber gesprochen, wir sind beide in Beziehung. Ich bin seit 25 Jahren mit meinem Mann jetzt zusammen, also länger als ich kenne ihn länger, als ich ihn nicht kenne. Und ich würde ihn lynchen bei der Hälfte der Games. Ich würde ihn einfach würgen, leise würgen, wenn er im Bett liegt.
Oh.
Nein, weil ich weiß einfach, dass man so unterschiedlich ist in vielen Dingen. Gerade bei so Spielen musst du einfach funktionieren. Es gibt Leute, die können ja zusammen arbeiten. Da ziehe ich auch meinen Hut vor. Das wäre für mich keine Option. So sehr ich den liebe, ich möchte ja meine Ruhe haben in meinem Job und lieber zusammen genießen als zusammen. Ja, ist nicht immer einfach, zusammen an etwas zu arbeiten. Unabhängig von der Beziehung, an der man zusammenarbeitet.
Genau. Nee, also für sie ist nichts Reality TV. Also ihr hat Spaß gemacht, damals mich zu begleiten nach Australien. Da hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben Fernsehinterviews gegeben.
Und sie hat es toll gemacht.
Ja.
In der Stunde danach. Ja, die Arme musste mich immer verteidigen, ja, bei allen Dingen immer. Mag der keine Schwule, wie und so weiter. Und dann, sie ist dann auf einmal von der Situation, sowas sagen zu müssen. Sie ist ja nicht geübt in der Sache, ja. Aber fand ich auch, dass es gut gemacht ist. Ich habe mir anschließend alles angeguckt.
Ja, total. Also echt süß. Naja, wo willst du hin? Also wir haben jetzt, ich
die größte Show hast du gemacht. Also die größte Show, ja, wo ja alle hinwollen, da warst du ja schon.
Also Promis unter Palmen fände ich auch noch gut. Was gibt's denn noch? Ich finde,
ich könnte mir...
Promihof?
Ich könnte mich dich sogar bei der Abrechnung, könnte ich mir vorstellen, dass du eine Anfrage bekommst. Falls es eine zweite Abrechnung
ja, gibt. Aber wäre für mich kein Vergnügen. Das wäre eine Qual für mich, mit ihr zusammen.
Also ich muss sagen, ich habe große Freude an der Sendung.
In so einem Zwillingshemd da zu stecken und so weiter. Naja.
Nein, danke. Wo willst du hin? Was lächelt dich an?
Tatsächlich so diese Formate, wo es was zu essen gibt mal. Ich habe drei Formate gehabt, wo es nichts zu essen gab oder wenig. Und tatsächlich hätte ich mal so Villa der Versuchung, finde ich mega, ist meine Nummer eins, finde ich super toll. Ich finde natürlich auch Promis unter Palmen, finde ich gut. Kampf der Reality Stars hoffe ich in einem Jahr dann dabei sein zu können. Promihof finde ich auch gut, also das gefällt mir auch ganz gut. Aber komischerweise haben die ganzen Formate, ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt, haben die ja relativ geringe Einschaltquoten. Ja? Die Leute im linearen Fernsehen mögen diese Sendung nicht so gerne gucken, laufen natürlich, das ist die Kehrseite im Streaming, bei RTL Plus und bei Join und so weiter, laufen die total gut. Und ja.
Was hältst du davon, dass sich jeder anpassen will? Und jeder gleich aussehen möchte und nicht mehr speziell und ja, keine Ecken und Kanten.
Also, da muss ich jetzt ausholen. Ich bin selbst kein Freund von diesen Schönheitsoperationen, die nicht sein müssen. Ich sag mir immer, wenn du gewisse Dinge, wenn du so eine Hakennase hast und sagst, die möchtest gerne glatt haben und so weiter, dann habe ich dafür Verständnis. Oder wenn du irgendwie eine Hasenscharte hast, dass du da versuchst, das irgendwie zu verändern. Das sind alles Operationen, die ich gut finde. Bei Emma fand ich, war keine Notwendigkeit. Ich fand sie völlig hübsch und in Ordnung. Aber jetzt kommt Punkt B. Es ist ihr Gesicht und es ist ihre Sache und es ist ihr Körper und jeder ist für seinen eigenen Körper verantwortlich und das geht auch niemandem was an. Ich würde mir nicht anmaßen, da irgendwas tatsächlich zu kommentieren, ob das in Ordnung war oder nicht in Ordnung war, was sie da macht. Ein Punkt, das hat jetzt auch beim Instagram, bin ich ja unterwegs und da hat mir das jemand geschrieben, aber sie ist doch Vorbild so für so viele junge Mädchen, die dann eben auch schon vielleicht mit 22, 23 Jahren dann auch sagen, komm, wir müssen etwas machen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Die Gefahr ist da, aber ich sage mir immer, wir können nicht die Welt retten. Und natürlich sind die Reality-Stars, das betone ich auch immer wieder, auch in gewisser Weise Vorbilder müssen sie sein. Das sind sie sich dessen, glaube ich, gar nicht bewusst, ja, für so viele Menschen, die dazugucken, junge Menschen. Dieser Vorbildfunktion müssen sie auch so ein bisschen gerecht werden, finde ich. Aber trotzdem, wenn jemand was operativ machen will, eine Schönheitsoperation, ist es seine Sache. Ich persönlich bin ja auch kein Freund von aufgespritzten Lippen, bin ich jetzt zum Beispiel kein Freund. Aber wer es machen will, soll das machen. Ich bin auch kein Freund von diesen Wimpern, die bis hier gehen. Auch kein Freund. Auch nicht. Aber wer diese Wimper tragen will, soll die Wimper tragen. Das ist...
Ja, so Mut zum Eigensein. Ich glaube, das ist das, was die Insta-Welt ja heute auch so ein bisschen alles vorlebt, dass man alles machen kann. Die Kardashians sind ja ganz lange ein Beauty-Symbol, ein internationales Beauty-Symbol für alle Girls. Auf einmal waren bei mir im Casting auch alle dunkelhaarig, großer Busen, großer Arsch. Da denke ich so, Schatzi, seid doch so, wie ihr seid. Ist doch viel schöner, ein bisschen Individualität. Braucht's doch auch, sonst wird's ja langweilig.
Ja, genau, das stimmt. Das stimmt.
Und du hast uns super viel Individualität geboten. Das finde ich besonders schön, wenn man dir zuschaut.
Dankeschön. Und mein Schönheitsideal läuft dir bei mir ab und zu hier durch die Wohnung.
Das ist das so Wichtigste. Soll es sein. So muss es sein. So muss es sein.
Ja gut, ich glaube, wir haben.
Ich glaube auch. Gibt es irgendwas?
Du, genau. Möchtest du noch was an die Schweizer loswerden? Möchtest du der Schweiz was mitteilen?
Ja. Ich finde die Schweiz super. Ich glaube, wir Deutschen mögen die Schweizer total gern. Ich glaube, die Schweizer umgekehrt sehen die Deutschen ein bisschen kritischer. Mag auch vielleicht mit vielen Dingen richtig sein. Ich freue mich immer über Schweizer Menschen und ich bin ja mit Schweizer Fußballern eben, die haben eine tolle Nationalmannschaft. Freue ich mich auch immer, wenn die toll performen. Also ich finde auch, die Schweiz ist, ich sag mal, da hat der liebe Gott sich besonders viel Mühe gegeben, als er die geschaffen hat. Das ist ein so wunderschönes Land, ist so wunderschön. Ich habe mir auch immer gesagt, also das wäre ein Ort, wo ich gerne leben würde. Ich habe auch mal mit einem Freund zusammen, Wolfgang Sittger, Fußballtrainer, so eine Rundtour gemacht und sind überall rumgefahren. Und Luzern, Lugano, auch im Süden, also in dem italienischen Bereich sind wir gewesen, im französischen Bereich, überall gewesen und alles so wunderschön. Ihr habt ein ganz tolles Land, auf das ihr sehr stolz sein könnt. Und finde ich wirklich von mir, Switzerland 12 Points.
Ja, sehen wir genauso.
Ich bin da als Kölnerin in die Schweiz gekommen und nicht mehr weggegangen. Also ich könnte es mir auch nicht vorstellen, so sehr ich meine Heimat liebe und der Kölsche bleibt für mich immer in meinem Herzen, aber die Schweiz ist mein Zuhause geworden und ich könnte es mir nicht vorstellen, woanders hinzugehen. Es ist wirklich sehr schön, so wie es ist. Also wenn du hier bist, gib Bescheid. Es gibt eine exklusive Trash-Tea-Tour für dich durch Zürich.
So, unser Angebot steht, wenn du mal in der Schweiz bist, dann melde dich. Wir geben dir eine Tour.
Sehr schön.
Nasti kennt Zürich, ich kenne Bern, ich kenne Basel und das Tessin kenne ich auch. Also,
das kriegen wir hin.
Wir decken gut ab.
Ja.
Sehr schön, wunderbar. Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke.
Danke, es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht, hat uns große Freude bereitet.
Ja.
Ich danke euch, ja? Gut. Also.
Danke. Wir danken dir. Ganz einen schönen Abend. Genießt es, gell?
Dankeschön. Tschüss, tschüss.
Tschüss, macht's
gut. Tschüss.